The Gatekeeper. Inside Risk and Consequence. Der neue Podcast über Führungskultur und Wirtschaftskriminalität.
Ich glaube, die ganze Geschichte mit Vertrauensverlust in die Banken ist eine Erfindung der Journalisten. Also zunächst muss man festhalten, 95% der Banken funktionieren 95% der Zeit perfekt. Vielleicht ist die Zahl sogar 99%. Aber damit ist auch gesagt, es gibt immer einen Restprozentsatz, der nicht gut funktioniert. Die Ironie der großen Finanzmarktkrise, die ja dann zu einem Regulierungstsunami geführt hat, ist, sie hat den Steuerzahler am Ende keinen Rappen gekostet. Im Gegenteil.
Ich lebe lieber in einer Welt mit ein paar zu dominanten CEOs und die kriegen dann ein bisschen aufs Dach, dafür geht was vorwärts.
Kapitalvorschriften werden künftige Bankenstürme nicht verhindern. Und ich glaube auch, die bittere Erkenntnis ist, Banken überleben, weil irgendeine Institution oder eine Gesellschaft hinsteht und sagt, ich stehe gerade für die.
Willkommen zur neuesten Episode des Gatekeeper-Podcasts mit dem heutigen Titel «Wenn Banken ins Wanken geraten». Bankenkrisen erschüttern nicht nur Märkte, sondern auch Vertrauen in Institute, Führungsgremien, Aufsicht und Regulierung. Mein Name ist Gabriel Müller, Schriftleiter bei The Gatekeeper und Rechtsanwalt bei Bell & Carroll. Gemeinsam mit Joel Fischer, Herausgeber bei The Gatekeeper und Leiter der Investigations und Compliance Practice bei Bell & Carroll, sprechen wir heute mit Daniel Däniker über prägende Bankenkrisen, ihre Ursachen und die Frage, welche Lehren daraus gezogen wurden. Daniel gehört zu den profiliertesten Schweizer Experten an der Schnittstelle von Corporate Governance, Kapitalmarktrecht und Finanzmarktregulierung. Als Rechtsanwalt und Seniorpartner bei Homburger berät er seit vielen Jahren Unternehmen, Finanzinstitute und Führungsgremien in komplexen Transaktionen, regulatorischen Fragen und Krisensituationen. Gemeinsam sprechen wir über prägende Bankenkrisen, die Rolle von Vertrauen und Liquidität, die Verantwortung von Verwaltungsräten und Management und darüber, welche Lehren Banken, Aufsicht und Gesetzgeber aus vergangenen Krisen ziehen können.
Willkommen.
Schön, bei euch zu sein. Danke.
Wir sprechen heute über Krisen, insbesondere Bankenkrisen. Wenn du auf deine berufliche Laufbahn zurückblickst, wie siehst du die Rolle als Anwalt in Bankenkrisen?
Ich glaube, die Rolle des Anwaltes generell ist die eines distanzierten Beobachters. Und das ist bei Krisen viel wichtiger als in anderen Situationen, weil der Anwalt hat kein Skin in the game, wie man so schön sagt, und kann damit die Problematik etwas distanzierter und auch nüchterner betrachten. Gerade in Krisen, wo es bei vielen Leuten um die eigene Stelle geht, um die eigenen Mitarbeiteraktien, um den eigenen Status, werden Führungsetagen etwas kopflos und da bringt der kühle Kopf einer Anwältin oder eines Anwaltes ziemlich viel.
Welche Bankenkrise hat dich persönlich am meisten geprägt?
Eindeutig die große Finanzmarktkrise 2007, 2008 und in diesem Zusammenhang meine Arbeit für die UBS. Die begann im Oktober 2007 und dauerte bis Ende 2008. War lange, war anstrengend und es war die einzige Situation, wo ich nicht ganz sicher war, ob eigentlich das ganze System zusammenkracht.
Du hast geglaubt, das könnte wirklich zusammenkrachen.
Ich habe geglaubt, das könnte wirklich passieren. Es waren so viele Anzeichen, dass eine Bank um die andere dominoeffektmäßig umfällt, dass ich dachte, jetzt wird es ein bisschen eng.
Und wie hat dich das persönlich geprägt?
Mich persönlich, Krisen, im Beruflichen hat man immer Distanz. Wenn man eine persönliche Krise erlebt, dann ist das natürlich etwas anderes. Ich habe gesundheitliche und familiäre Krisen gehabt und das Einzige, was ich davon mitgenommen habe, ist, das Umfeld ist wichtig, ein stabiles Umfeld, das einen hält und externe Hilfe ist es wichtig, im Beruflichen wie im Privaten. Das war jetzt eine sehr persönliche Frage und eine sehr persönliche Antwort.
Sehr geschätzt. Ich meine, wenn wir es jetzt heute von Bankenkrisen haben, was macht jetzt aus deiner Sicht Bankenkrisen für Juristen, Politiker und die Öffentlichkeit so besonders gegenüber anderen Krisen?
Ich glaube, wenn ich mir mal überlege, was bewegt mein Leben? Ich brauche Strom vom Elektrizitätswerk, ich brauche Essen von der Migros und ich habe eine Bank, wo ich meine Bankgeschäfte abwickle. Wenn der Strom ausfällt, dann läuft nichts mehr. Ich kann keine Suppe mehr kochen, ich kann kein Handy aufladen. Irgendwann ist das aber vorbei und dann kann ich wieder bei Null anfangen. Wenn der Migros zumacht, gehe ich in den Coop einkaufen. Ich habe Ersatz und ich habe nicht mein Geld drin. Ich kaufe Sachen und gebe dort mein Geld ab und dann kriege ich eine Ware dagegen. Wenn eine Bank zusammenbricht oder ein ganzes Bankensystem zusammenbricht, dann ist nicht nur mein Hier und Jetzt wie beim Strom weg, sondern auch meine ganzen Ersparnisse. Natürlich gibt es Einlagensicherung und es gibt das Absonderungsrecht im Konkurs, aber eine Bankenkrise ist immer, wie der Engländer sagt, super messy. Und da ist schnell einmal so viel Sand im Getriebe und so viel Risiko auch eines Flächenbrandes, dass eine Bank die andere ansteckt, wie ich vorher gesagt habe, den Dominoeffekt, dass das viel akzentuierter ist als Lebensmittel oder Strom.
Und glaubst du, dass auch durch jetzt doch einige Bankenkrisen, die wir in der letzten Zeit hatten, glaubst du doch, dass das Vertrauen langfristig leidet und das vielleicht dann auch die Chance auf künftige oder schwerere Bankenkrisen erhöht, oder?
Nein. Also, dass das Vertrauen angeschlagen ist, ist immer nach einer Krise so. Dass es langsam wieder aufgebaut wird über die Jahre, das sieht man auch. Und dann kommt die nächste Krise. Ich glaube, die ganze Geschichte mit Vertrauensverlust in die Banken ist eine Erfindung der Journalisten.
Spannende Aussage. Und glaubst du eigentlich daran, dass sich Bankenkrisen grundsätzlich verhindern lassen oder sind sie unvermeidlich wie Wirtschaftsrezessionen? Also du hast ja schon ein bisschen angetönt, aber...
Also zunächst muss man festhalten, 95% der Banken funktionieren 95% der Zeit perfekt. Vielleicht ist die Zahl sogar 99%. Aber damit ist auch gesagt, es gibt immer einen Restprozentsatz, der nicht gut funktioniert, wo betrogen wird, wo der Kunde über den Grill gezogen wird, wo eben auch ein Bankfailure drin liegt. Das wird sich meiner Meinung nach nie vermeiden lassen. Das Problem ist, dass man nie im Voraus weiß, wo es als nächstes knallt.
Ich meine, du hast in deiner Karriere schon einige der größten Schweizer Bankenkrisen aus nächster Nähe miterlebt und aktiv auch begleitet. Wir wollen vielleicht gemeinsam ein bisschen durch diese Krisen gehen und dabei der Frage nachgehen, was wir daraus lernen können. Und vielleicht möchtest du vielleicht 5, 6 Stichworte geben diesbezüglich.
Es fängt an in den 90er Jahren. Das war die große Kleinbankenkrise in der Schweiz und dort habe ich die Bank in Kriegsstätten erlebt, im Kanton Solothurn. Anfang der Nullerjahre, während der New Economy Euphorie, dann die Bank Vontobel. Die bereits erwähnte UBS in der großen Finanzkrise 2007, 2008. Ein paar Jahre später dann Aufräumarbeiten für Raiffeisen im Zusammenhang mit dem Abgang von Pierin Vinzenz. Und schließlich natürlich das neueste Beispiel, die Fusion der Credit Suisse mit der UBS im Frühling 2023. Das sind die 5, die ich aktiv miterlebt habe über die 35 Jahre, wo ich im Business bin.
Ich meine, sehr spannend, auch glaube ich auch sehr, sehr heterogen, diese verschiedenen Krisen. Vielleicht beginnen wir mal in den 1990er Jahren. Eine Krise, die fast vergessen ist, die Bankenkriegsstätten. Was ist da eigentlich genau passiert?
Angefangen hat es damit, dass bei den Hypothekardarlehen zu aggressiv Kredite vergeben wurden. Als die Zinsen anstiegen, gab es sehr viele Hypothekarschuldner, die nicht mehr ihre Zinsen bezahlen konnten, sowohl private wie auch vor allem Commercial Real Estate Inhaber. Und viele der kleinen Banken haben sich schlicht und einfach übernommen mit Krediten, so auch die Bank in Kriegsstätten. Die hat nicht nur aggressiv expandiert, sondern sie hat auch ganz viele Geschäfte gemacht außerhalb des eigenen Geschäftskreises, also zum Beispiel Finanzierung von Immobilienprojekten außerhalb des Kantons Solothurn, wo sie eigentlich die lokalen Gegebenheiten nicht kannte und nicht richtig Risiken einschätzte. Das hat sie dann eigentlich zu Fall gebracht. Sie wurde rettungsmäßig von der Solothurner Kantonalbank übernommen, damals noch ein Staatsinstitut mit Staatsgarantie. Und die Solothurner Kantonalbank hat es dann auch gleich erwischt, weil sie zusätzlich zu den eigenen Problemen die Verluste der Bank in Kriegsstätten nicht mehr stemmen konnte.
Da fallen mir jetzt gleich spontan 2 Dinge ein, oder? Das eine ist die Immobilienlage. Mhm. Da gibt es ja schon auch böse Stimmen. Ich habe neulich gerade gesehen, Zürich ist im Bubble-Index der UBS, glaube ich, auf Platz 4. Mhm. Das ist die Frage, sind wir in einer ähnlichen Situation wie damals im Immobilienbereich? Und das andere, das wollen wir ja nicht hoffen, die Solothurner Kantonalbank hat eine Bank übernommen, die sie dann selber runtergerissen hat. Das wollen wir bei der UBS natürlich gar nicht hoffen. Sieht auch wirklich nicht so aus. Was meinst du zu diesen 2 Gedanken?
Also zum Ersten kann man sagen, dass die bekannteste Nachwehe der Immobilienkrise der 1990er Jahre ist die Tragbarkeitsrechnung der Bankiervereinigung. Ich glaube, es ist die Bankiervereinigung, die im Wesentlichen sagt, wir gehen davon aus, dass die Hypothekarzinsen bis 5% steigen können und die Tragbarkeit der Zinsbelastung muss anhand des Maximalzinses berechnet werden. Sehr viele Leute im Mittelstand sagen, das ist ungerecht. Sehr viele Leute, die sich mit Saron-Hypotheken finanzieren, sagen, das ist Unsinn. Ich zahle 0,5% oder 0,75% auf einer 10-jährigen Hypothek oder auf einer rollierenden Hypothek, muss ich sagen. Aber eigentlich ist es gut, um diese Art von Entwicklung, wie sie in den 90er Jahren vorkam, zu vermeiden. Die übernehmende Bank, die strauchelt, weil die übernommene Bank zu viele Risiken mit sich hatte. Ich bin nicht Astrologe, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich wage aber doch zu behaupten, dass in den letzten 3 Jahren die meisten großen Baustellen der Credit Suisse erledigt sind und mache mir darum eigentlich keine Angst für die UBS, dass irgendwelche Altlasten für sie jetzt nachträglich noch ein Problem sein könnten.
Ja, sind, glaube ich, beide befangen, aber da ist wirklich viel aufgeräumt worden, das sehe ich auch so. Ja. Wenn jetzt ein Regionalbanken-CEO vor dir sitzen würde, welchen Rat würdest du geben quasi aus dieser spezifischen Krise, den du sagen könntest, hey, da solltest du vielleicht dran denken?
Es ist eigentlich der Ratschlag, den ich jedem jungen Anwalt und jeder jungen Anwältin gebe, wenn sie fragen, was soll ich im Leben tun. Mach etwas, was du verstehst und bleib dabei. Und mach es so lange, bis du wirklich gut bist drin und geh nicht darüber hinaus, über das, was du verstehst. Es ist ein bisschen ein Ratschlag, der geht in die Richtung dessen, was Warren Buffett beim Investieren gesagt hat. Wenn ich das Geschäftsmodell nicht verstehe, dann investiere ich nicht rein. Und dem Regionalbanken-CEO würde ich sagen, deine Stärke ist, dass du die Region in- und auswendig kennst. Mhm. Und dann bleib in deiner Region. Und bleib bei den Produkten, die für deine Region relevant sind. Mach keine Derivatgeschäfte, mach keine Immobilieninvestitionen in Österreich, weil das ist außerhalb deiner Komfortzone.
Das ist jetzt ein spannender Gedanke, macht natürlich Sinn, aber wie lernst du dann Neues? Also weißt du, wenn du quasi immer dabei bleibst bei dem, was du schon kannst, wie kannst du deinen Horizont erweitern, wenn du das nie versuchst?
Und dann fragst du den Falschen. Ich bin seit 38 Jahren am selben Ort angestellt. Ich war 36 Jahre liiert, bis meine Frau gestorben ist. Also von dem her, ich bin long term. Mich darfst du solche Fragen nicht stellen.
Okay. Wobei ich ja schon sage, dass du eigentlich ein sehr interessierter Guide bist, der,
absolut,
ja viel lernt.
Ja, also ich meine, du bist so, wie du selber sagst, 36 Jahre jetzt bei Homburger, oder? Da hat sich ja das Business auch ein bisschen verändert. Mhm. Die Klientschaft hat sich verändert, die Ansprüche der Klientschaft haben sich verändert. Mhm. Ich rede jetzt schon von AI, was wir auch in unserer Practice viel sehen. Mhm. Da wird seitens der Klienten viel erwartet. Wie würdest du das jetzt in diesen Kontext einordnen, Know Your Business?
Know Your Business heißt auch, man muss ganz ein gutes Gefühl kriegen für die möglichen Disruptionen. Das Business ist nie statisch. AI wird den Beruf des Rechtsanwaltes oder der Rechtsanwältin völlig auf den Kopf stellen und das heute bekannte Geschäftsmodell von großen Anwaltskanzleien ebenfalls völlig revolutionieren. Aber man muss wissen, wo man herkommt, damit man ein besseres Gefühl kriegt, wo man hingeht. Und Innovation in der eigenen Branche ist etwas anderes als irgendwo expandieren, wo man nichts davon versteht.
Also man kann auch anders sagen, man sollte sich zuerst schlau machen, ja, und wirklich kompetent sein, bevor, ja, man es anwendet. Das, ja, ist vielleicht der Mittelweg. Da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Bank, die Bank Vontobel in der New Economy Phase. What happened?
Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre gab es eine Börsenblase, die etwas ähnlich war wie das, was man jetzt sieht mit dem SpaceX-IPO und anderen Sachen. Jede Technologiegesellschaft konnte riesige Verluste schreiben, aber sagen, sie hätte die bahnbrechende App für die Zukunft und wurde dafür an der Börse vergoldet. Bank Vontobel war ganz vorne dabei, bei IPOs von Gesellschaften, die häufig kurz nach IPO dann auch bankrott gingen. Sie hat sich durchaus auch mit dem sehr lange gutes Geld verdient, aber auch Risiken eingegangen, die im Rückblick nicht tragbar waren. Das kombiniert mit einem völlig fehlgeleiteten Projekt, eine Internetbank aufzustellen, führte dazu, dass 3 Konzernleitungsmitglieder gleichzeitig entlassen wurden. Und dann nachher, da kamen wir herein, 2-3 Jahre lang die ganz großen Aufräumarbeiten stattfanden.
Ist das die Geschichte der Hybris?
Es ist die Geschichte der Hybris. Es ist auch die Geschichte, dass, wenn man die nächste Bankenkrise vorausahnen möchte, muss man vor allem dorthin schauen, wo am schnellsten viel Geld verdient wird. Mhm. Wo am plötzlichsten die Erträge ganz fest steigen. Es ist auch eine Geschichte von Egos und es ist sicher eine Geschichte von fehlender Kontrolle. Viele Figuren in den Aufsichtsgremien der Bank Vontobel waren sich dieses neue Geschäftsmodell nicht gewöhnt und sie haben wahrscheinlich auch mehr als einmal in einer Sitzung gehört, davon verstehst du nichts, bis es dann zu spät war.
Und wenn du es jetzt gesamthaft betrachtest, oder zuerst ging es ja super gut und dann überhaupt nicht mehr, oder? Würdest du dann sagen, das hätte man lieber gar nie gemacht? Oder würdest du sagen, ja, man hat das gemacht, man hat was gelernt, man wurde dann besser, quasi um eine Erfahrung reicher? Also ist das Ganze quasi ein Schlag ins Wasser oder eigentlich eine lernende Erfahrung gewesen?
Es ist eine lernende Erfahrung und das beste Beispiel aus dieser Zeit ist die Credit Suisse selbst. Die war nämlich auch im IPO-Geschäft drin. Die hatte auch einen isolierten Fall, der nachher zum Bankrott der Gesellschaft führte, hat aber übers Ganze gesehen eigentlich gut Geld verdient, weil sie damals die viel besseren Risikoprozesse, die viel bessere Governance hatte im Vergleich zur Bank Vontobel. Es waren einfach die Chalons etwas enger gesteckt, als das bei der Konkurrenzbank der Fall war.
Auch interessant aus heutiger Sicht.
Ja. Wie hat eigentlich in der ganzen Angelegenheit der Regulator reagiert?
Sehr spät. Es gab eine Untersuchung. Eine der entlassenen Figuren war gewissermaßen ein Leitgestirn des Schweizer Finanzplatzes. Dem wollte man eigentlich nicht allzu nahe treten. Es gab aber doch einige Feststellungen, dass bei Geschäftsgebaren einfach die rote Linie überschritten wurde. Damals war die Bankenkommission noch ganz anders. Sie war nicht so verrechtlicht. Es gab noch kein Bundesverwaltungsgericht. Das kam erst 2007. Sie hatte einen sehr temperamentvollen Präsidenten mit dem Namen Kurt Hauri, der auch gerne einfach das Telefon in die Hand nahm und einem Bankpräsidenten sagte, diese Person muss weg oder du musst eine Kapitalerhöhung machen. Und es war eine Zeit, wo die Bankpräsidenten auch folgten und nicht einfach ein Rechtsmittel ergriffen. Der konnte sich durchsetzen. In England sprach man immer von the raised eyebrow. Das bräuchte es eigentlich auch heute, aber zugegebenermaßen heute sind die rechtlichen Hürden viel höher, als sie damals waren.
Das heißt, du bist der Meinung, die rechtlichen Hürden sind heute eigentlich zu hoch?
Definitiv. Also wenn man das Beispiel eines Berufsverbotes nimmt, was man da bis vor Bundesgericht an verschleppenden Rekursen und Ähnlichem machen kann bei einer Situation, wo man eigentlich weiß, das wurde jetzt einfach betrogen oder es wurde einfach nicht richtig kontrolliert. Das sind eben die Verfahrensgarantien, die wir haben im Verwaltungsrecht. Das ist die Rolle des Bundesverwaltungsgerichtes, das sich immer wieder freut, der Firma auf die Finger zu klopfen. Ich finde das ein Rückschritt.
Ist der Rückschritt, dass es diese Instanzen überhaupt gibt oder dass sie zu langsam funktionieren?
Beides und zusätzlich, dass sie manchmal falsch entscheiden.
Jetzt vielleicht noch schnell zum Kurt Hauri. Wieso, denkst du, hat das damals funktioniert, dieses unkomplizierte Anrufen? Weshalb haben die Bankdirektoren da gespurt?
Mehr Respekt vor Institutionen. Das sieht man auch heute, wenn man das Verhältnis von Eltern zu Lehrern und Schulleitungen sieht. Weniger Juristen. Tut mir leid, das zu sagen, aber es ist so. Und dementsprechend weniger Verfahrensgarantien, die durchaus auch missbraucht werden können.
Das ist eigentlich noch, das mir jetzt gerade, wenn du sagst, mehr Respekt vor Institutionen oder Autoritäten. Banken sind das ja auch. Banken ist eine Institution oder eine Autorität in dem Sinn, dass man glaubt, mein Geld ist sicher und ich teile das. Ich glaube, dieser Respekt oder vielleicht eben auch das Vertrauen ist zurückgegangen. Heißt das, dass Bankenkrisen wahrscheinlicher werden, weil das gar nicht auf Banken spezifisch, aber einfach generell das Vertrauen in Institutionen zurückgegangen ist?
Ich glaube nicht. Ich glaube, sehr viel wird von den Marktkräften geheilt. Von dem her, nein, ich glaube nicht.
Okay, interesting.
Gehen wir vielleicht über zur bis dato vielleicht Bankenkrise schlechthin, das Jahr 2007. Also bei der UBS während der globalen Finanzkrise sehen wir nochmal eine andere Konstellation, noch eine andere Dimension. Wann wurde dir zum ersten Mal klar, du hast schon ein bisschen angetönt, dass aus einem Problem eine historische Krise werden könnte, beziehungsweise man nicht weiß, ob das wirklich überhaupt noch hingebogen werden kann?
Die Ironie der Geschichte ist, ich war für UBS unterwegs von Anfang Oktober 2007 bis Ende 2008. Die Intervention des Bundes in UBS war am 3. Oktoberwochenende 2008. Bis zwei Tage vorher glaubte ich, dass es nicht passieren wird. Ich war sogar extra in London auf einer Mission Impossible. Die Konzernleitung der UBS wusste, dass die Staatsintervention bevorsteht. Ich wusste es nicht. Und ich habe mit dem Head of Investment Banking drei Tage lang versucht, einen asiatischen Investor zu einer Kapitalspritze zu bewegen. Man hätte eigentlich wissen müssen, dass es Mission Impossible war. Sie hatten das Air Conditioning abgestellt. Sie haben uns keinen Tee und keinen Keks angeboten. Sie haben alle paar Stunden gesagt, wir fangen gleich an, aber es tut uns leid, die wichtigen Leute sind einfach noch nicht da. Und irgendwann haben wir dann selber gemerkt, da ist nichts zu holen. Und dann am nächsten oder am übernächsten Tag hat der Bund dann seine Stützungsaktion gemacht.
Was ist dann passiert?
Der Bund hat interveniert, wie viele anderen Zentralbanken und Staaten ebenfalls. In England wurde eine ganze Reihe Banken verstaatlicht, in Deutschland ebenfalls. Der Bund machte eine Kapitalspritze von 6 Milliarden Franken, die ein Jahr später verkauft wurde mit einem Gewinn von 1,2 Milliarden Franken. Ist keine schlechte Rendite. Mhm. Die Nationalbank hat alle wertlosen, also damals wertlosen Instrumente übernommen, die sogenannten toxischen Wertpapiere, wie viele ausländische Regulatoren auch. Das hat sie etwa 37 Milliarden Dollar gekostet und 5 Jahre später hatte sie das Portfolio vollständig abgewickelt, auch dort mit einem Gewinn von ungefähr 3,7 Milliarden. Also die Ironie der großen Finanzmarktkrise, die ja dann zu einem Regulierungstsunami geführt hat, ist, sie hat den Steuerzahler am Ende keinen Rappen gekostet.
Im Gegenteil.
Im Gegenteil. Gegenteil, ja.
Aber es geht in der öffentlichen Diskussion gerne auch mal unter.
Total. Oder so. Also, ja. Das weiß niemand, oder?
Ja.
Also hat das damals die Eidgenossenschaft wahnsinnig gut gemanagt oder hatten wir einfach mehr Glück als Verstand?
Ich bin freisinnig. Es gibt 2 Kategorien Freisinnige, die staatskritischen und die staatsgläubigen. Und ich bin, je älter ich werde, umso staatsgläubiger. Ich glaube, unsere Institutionen reagieren im Krisenfall richtig. Und zwar meine ich die Bundesverwaltung, nicht das Parlament. Das war damals wirklich ein kluges Händchen. Es war meiner Meinung nach auch bei Credit Suisse ein kluges Händchen, obwohl die ganze Hochschulszene und Richter und Journalisten sagen, es sei anders. Mhm. Aber ich glaube wirklich, die Schweizer sind einfach gut im Krisenmeistern.
Das finde ich so spannend, aus 2 Gründen. Zu einem habe ich eine Anekdote. Ich habe mit einem CEO einer großen Bank geredet, neulich mal, und der hat gesagt, ja, die Schweizer, ihr seid wirklich gut im Wealth Management, das macht ihr wirklich gut. Aber so große globale Banken führen und Krisen, das scheint er nicht zu können. Deswegen finde ich das jetzt, und by the way, ich bin nicht unbedingt mit ihm einverstanden, überhaupt nicht, aber deswegen finde ich das jetzt wirklich interessant und ich glaube, die Schweiz ist, glaube ich, das Einzige. Vielleicht noch ein anderer Regulator hat daraus einen Gewinn gemacht, alle anderen haben verloren. Das ist nicht
dein
Punkt zu stärken.
Gut, oder? Also in Amerika gab es keine Verstaatlichung,
ja,
sondern es waren private Übernahmen. In England wurde eine Staatsintervention mit Gewinn abgewickelt, das war Northern Rock.
Genau.
Aber die Royal Bank of Scotland, wenn ich mich recht erinnere, gab einen viel größeren Verlust. Deutschland hat nur verloren, Irland hat nur verloren und die Schweiz hat Geld gemacht. Übrigens auch bei der Credit Suisse. Die Credit Suisse-Rettung hat der Nationalbank und der Eidgenossenschaft zusammen etwa 700 Millionen Franken Kommissionen beschert und bis jetzt auch den Steuerzahler keinen Rappen gekostet.
Aber wahrscheinlich wird es auch so bleiben. Eben auch das finde ich, geht völlig unter, oder? Also in der Debatte ist der Eindruck, und das ist natürlich eine super tolle Nachricht, dass man sagt, ja, der Bürzer, wir haben die bösen Banker gerettet, oder? Ja, bis zum gewissen Grad, aber nicht mit deinem Portemonnaie, also zumindest nicht langfristig. Und deswegen, es gibt ja auch die AHV-Abstimmung. Also mit der 13. AHV wurde unter anderem auch quasi gewonnen mit dem Slogan, die Banken haben sie auch bekommen.
Mhm.
Was, also der Connex ist mir nicht ganz einsichtig. Vor allem stimmt es nicht einmal, oder?
Ich glaube, das hat auch etwas mit der Haltung der Hochschulen und der Haltung der Presse zu tun, die grundsätzlich wirtschaftskritisch eingestellt sind. Persönlich fand ich sowohl bei der Rettung der UBS wie auch bei der Fusion der Credit Suisse mit UBS 2023, es war richtig notfrech zu erlassen. Es wird von vielen Juristen angezweifelt. Und das entspricht einfach nicht dem Mainstream. Der Mainstream sagt, aber es braucht doch Regulierung und wieso haben wir jahrelang an diesem Too-Big-to-Fail-Konzept gearbeitet, wenn es am Schluss nicht tauglich war und, und. Das ist aus meiner Sicht die ordnungspolitische Anschauung. Es gibt auch eine realpolitische Anschauung. Es gibt eine Krise, man muss etwas machen, dann ist es halt Notrecht. Who cares? Das hört man von Juristen relativ wenig, aber außerhalb der Juristenkreise ist das durchaus auch eine akzeptable Meinung.
Ich finde das genau auch. Aber ich meine, das ist ein bisschen ein Leitmotiv, oder? Du hast ja vorhin auch bei Hauri, oder?
Ja.
Diese Verrechtlichung und damit auch Dynamik, die du rausnimmst, ist nicht nur gut, vor allem in Krisen, oder?
Es ist nicht nur ein Thema der Verrechtlichung. Ich habe mal etwas geschrieben in der GSKR zum Thema, was hätte die FINMA machen können. Also es war nur tangential in diesem Aufsatz angesprochen. Vieles der Instrumentarien, die nach der CS-Krise gefordert worden sind, Senior-Manager-Regime, mehr Durchgriffskompetenzen der FINMA und so weiter, das wäre eigentlich im anwendbaren Recht schon drin gewesen. Beatrice Bössiger hat mal in der NZZ geschrieben, die FINMA braucht nicht mehr Regulierung, sondern weniger Beißhemmung. Und diese Aussage unterstreiche ich 3-mal. Ich finde die so etwas von spot on.
Also möchtest du, dass die FINMA mehr beißt?
Sie braucht nicht mehr Regulierung, sie braucht weniger Beißhemmung. Sie braucht zugegebenermaßen auch sehr, sehr kompetente Leute. Hauri hat sich durchgesetzt, weil die Leute ein bisschen Angst vor ihm hatten und weil er wirklich ein kluger Kopf war und weil er in der Schweiz so gut vernetzt war, dass man ihn auch ernst nahm.
Ja, das sind ganz viele interessante Themen.
Vielleicht eine ganz andere Krise, die aber auch sehr viel Beachtung in den Medien gefunden hat und wo, sag ich jetzt mal, etwas mehr Spice dahinter ist. Was war aus deiner Sicht bei Raiffeisen das Problem oder was waren die Hauptprobleme, die dazu geführt haben?
Raiffeisen ist ja wunderschön für die sogenannte Yellow Press, weil man immer wieder die Geschichte hat mit dem zertrümmerten Hotelmobiliar und der ukrainische, ich glaube, es war eine ukrainische Prostituierte, die hintergangene Verlobte, die hintergangene Ex-Frau. Das sind natürlich wunderschöne Geschichten. Ja. Auf einer zweiten Ebene ist Raiffeisen ein Fall krassen Governance-Versagens. Pierin Vinzenz war letztlich zu mächtig innerhalb der Bank, nach oben und nach unten. Er hat aus meiner Sicht vom Verwaltungsrat überhaupt keine Leitplanken erhalten und nach unten einfach durchregiert, wie es ihm passte. Raiffeisen ist aber auch leider ein Schweizer Thema. Nämlich das Thema, dass eine erfolgreiche Figur des Geschäftslebens hochgelobt wird. Es gab eine Festschrift Pierin Vinzenz, wo verschiedene Nationalräte geschrieben haben, was für eine geniale Person er sei und so weiter. Wird in den Himmel gelobt, bis er strauchelt, und wenn er strauchelt, dann wenden sich alle von ihm ab und niemand hat ihn gekannt. Ja, es war eine lasche Unternehmenskultur und da gehört eben auch dazu, dass aus der Raiffeisen-Gruppe selbst viele Leute wussten, dass irgendetwas nicht funktioniert, aber sie hatten wie nicht den Mut, das anzuzeigen. Es ging möglicherweise nicht mal an den Verwaltungsrat. Bezeichnenderweise war es Lukas Hässig von Inside Paradeplatz. Nicht mein bester Freund, aber er ist wichtig für die Schweizer Wirtschaft, weil er eben genau den Finger auf die wunden Punkte legt. Und was passiert dem armen Lukas Hässig? Und da tut er mir wirklich leid. Er hat eigentlich die Schweiz vor großem Schaden bewahrt mit der Offenlegung der Geschichte. Die Staatsanwaltschaft hat alles daran gesetzt, die Bankgeheimnisverletzungsklage gegen ihn unter den Teppich zu kehren, mit einer durchaus abenteuerlichen, aber eigentlich vertretbaren Begründung. Und das Obergericht sagt, ist alles schlecht, ihr müsst den wirklich anklagen. Also am Schluss nimmt das Obergericht für die Bad Guys Stellung. Und hier war der Lukas Hässig wirklich der Good Guy. Das verstehe ich nicht. Das ist wieder Thema Verrechtlichung, Thema Formaljurisprudenz.
Ich bin nicht ganz sicher, ob Lukas Hässig hier wirklich die Herren Ziele hatte, aber das können wir mal so im Raum stehen lassen.
Vielleicht nochmal zurück, wie du gesagt hast, eben, dass da vielleicht zu wenig Aufsicht seitens des Verwaltungsrates war, dass nach unten hin einfach durchgegeben wurde. Denkst du, das ist ein System, das auch bei anderen Unternehmen und Banken in der Schweiz Schule gemacht hat, oder war das ein Einzelfall, der sich systemisch nicht verhindern lässt, sondern eine Anomalie, die grundsätzlich überall auftauchen kann?
It's all about ego. Eine extrem durchsetzungsfreudige Person, die keinen Widerspruch duldet, die kriegt mehr als eine Person, die immer wieder sagt, bin ich sicher, ob ich es richtig mache. Und es gibt durchaus dominante CEOs und dominante Verwaltungsratspräsidenten, die bis am Ende ihrer Karriere nichts falsch machen und dann sagt man, das war ein Volksheld, Steve Jobs zum Beispiel. Mhm. Es gibt aber eben auch die anderen und da ist es schon so, dass dominante Unternehmensführer Leute nachziehen, die ihnen blind folgen. Und zwar so blind, dass sie zum Teil Sachen machen, weil sie denken, der Boss will das, ohne den Boss zu fragen. Darum ist es auch schwierig, das Fehlverhalten direkt an den Boss zu knüpfen. Es gibt ein schönes japanisches Wort, das heißt Sontaku. Das ist der vorauseilende Gehorsam. Ich überlege mir, was der Chef will und mache es dann, ohne ihn zu fragen. Und das ist das Problem bei dominanten Unternehmensführern. Das war auch für mich das Problem in der Raiffeisen-Gruppe mit Pierin Vinzenz.
Aber es ist doch eigentlich ein systemisches Problem, oder? Ich habe mal eine Studie darüber gelesen, dass CEOs grundsätzlich deutlich mehr overconfident sind wie andere. Und das, glaube ich, ist auch kein Zufall, oder? Weil Overconfidence heißt auch, ich nehme Risiken ein und so weiter. Und wer mehr riskiert, der gewinnt mehr. Und ist ja auch nicht nur schlecht, by the way. Also ich glaube, ehrlich gesagt, vielleicht auch etwas ketzerisch, ich lebe lieber in einer Welt mit ein paar zu dominanten CEOs und die kriegen dann ein bisschen aufs Dach, dafür geht was vorwärts, als dass wir alle so Bedenkenträger an der Spitze haben.
Josef Schumpeter hat den Kapitalismus als schöpferische Zerstörung bezeichnet. Und ja, es ist etwas Schöpferisches an Steve Jobs, an Elon Musk, an Leuten wie Pierin Vinzenz. Es ist auch etwas Gefährliches. Nach all meiner Zeit in der Juristerei habe ich natürlich so viele pathologische Fälle gesehen, dass ich durchaus ab und zu auch vergesse, es gibt ganz viele Fälle, wo es einfach funktioniert.
Ich glaube, die sehen wir dann auch nicht nur in unserer Praxis. Ja, ich meine,
ja, man muss immer aufpassen.
Ja, genau. Das ist schon ein gewisser Bias, dass ich hier einnisten kann.
Ja, jetzt glaube ich, sind wir schon bei der most recent, vielleicht auch aktuellsten oder spannendsten Krise, also der Credit Suisse-Krise. Wie hast du das erlebt?
Einmal mehr, wie bei der UBS, glaubte ich bis zum Mittwoch vor dem Sonntag, wo die Fusion mit UBS angekündigt wurde, dass die CS noch die Kurve kratzt. Ich war nicht vollständig im Bild über den Minibankensturm im Oktober des Vorjahres, Oktober 22. Das wurde nicht wirklich in der Öffentlichkeit allzu breit geschlagen. Es war aber tatsächlich so, dass es auch eine Crew gab, die wirklich wollte, dass die Bank überlebt und die alles dran setzte. Irgendwann wurde klar, dass es nicht mehr geht. Die drei Börsentage vor der Ankündigung der Fusion hat die CS jeden Tag 10 Milliarden Franken und mehr verloren. Der Aktienkurs ist eingebrochen, der war schon zu einem Bruchteil des Buchwertes gehandelt und kam dann noch weiter runter. Viel dramatischer die Anleihen, die CS ausgegeben hatten, die wurden zu einem Viertel des Nennwertes gehandelt. Das hat man häufig bei Unternehmen kurz vor dem Konkurs, aber nicht unbedingt bei einer global systemrelevanten Bank. Also alle Indikatoren deuteten eigentlich auf einen Bankenkollaps am Montag. Und dass der vermieden wurde, das war eine Kombination der Bereitschaft der UBS, die CS zu übernehmen. Übrigens hätte die Credit Suisse zu einer Fusion gezwungen werden können, die UBS aber nicht. Die hat es freiwillig gemacht. Und dazu kam einmal mehr der Bund, einmal mehr Notrecht und damit natürlich ein Eingeständnis, dass die Too-Big-to-Fail-Regulierung nichts gebracht hatte. Also, wie schon vor ein paar Minuten gesagt, realpolitisch absolut richtig und notwendig, ordnungspolitisch möglicherweise bedauerlich, aber das Entscheidende ist, das Finanzsystem hat weiter funktioniert.
Noch eine Anekdote dazu. Ich wusste am Dienstag, dass die Credit Suisse nicht überlebt. Und zwar, ich bin im Zug gefahren nach Bern und jeder in diesem Abteil hat sein Konto bei der Credit Suisse saldiert. Es war unheimlich. Und dann haben mich auch Leute gefragt, ich habe ein Unternehmenskonto, werde ich dann haftbar gemacht, wenn die Credit Suisse quasi untergeht und ich habe mein Konto nicht saldiert? Und so, da wusste ich.
Das ist spannend. Ich sitze in einem Verwaltungsrat einer Unternehmung, wo drei Konzernleitungsmitglieder Finanzchefs sind. Ja. In ihrer Unternehmung oder in dieser Unternehmung selbst. Noch im Dezember vor dem März hatte ich einmal bei einem Mittagessen gesagt, etwas untechnisch gesprochen, es ist eure patriotische Pflicht, die Credit Suisse nicht hängen zu lassen. Kündigt jetzt nicht eure Kreditlinien oder eure Depots. Alle haben gesagt, wir hören, was du sagst. Alle haben gesagt, wir wollen nicht der Letzte sein. Und alle haben gesagt, ja, wir bleiben bei der Bank, aber wir konvertieren offene Linien in gedeckte Linien. Also zum Beispiel Wertpapierdepots oder so, wo man ein Absonderungsrecht hätte. Ja, vielleicht hätte man schon damals sagen können, wenn so viele Finanzchefs sagen, ich traue der Credit Suisse nicht mehr, was ist dann, wenn jemand noch das Zündhölzchen ins Benzinfass reinschmeißt? Und das ist ja danach passiert. Aber so weit habe ich damals nicht gedacht.
Also reden wir mal, also die Credit Suisse ist ja etwas, was wir dachten schon länger, dass es nicht mehr so gibt, oder? Wie bei Mary Poppins, ein richtiger Bankrun. Was ist ein Bankrun? Würdest du einen Bankrun charakterisieren?
Mary Poppins ist ein schönes Beispiel. Das ist ein wunderbarer Film. Plötzlich wollen alle Leute ihr Geld zurückziehen. Und was macht die Bank? Sie schließt die Schalter und sie macht die Türe zu. Die Anekdote, die du erzählt hast vom Zug nach Bern, zeigte, dass heute im digitalen Zeitalter konnte jedermann einfach mit seinem Handy Geld wegzügeln und dann war es weg. Und das ist auch ein Thema, dass die Rückzugsgeschwindigkeit und die Rückzugsintensität massiv zunahm. Kurz vordem die Credit Suisse übernommen wurde, gab es ja diesen Fall der Silicon Valley Bank, die mehr oder weniger in einer Woche einfach kollabierte, auch wieder wegen digitaler Überweisungen. Letztlich heißt aber ein Bankrun, jedermann will sein Geld, niemand traut der Bank mehr, es ist möglicherweise eine Liquiditätskrise, sicher eine Vertrauenskrise, hat aber gar nichts zu tun mit der Kapitalisierung der Bank.
Also das ist noch interessanter. Diamond, Dibwig haben das eigentlich noch, die haben sogar, ich weiß nicht, ob es ein Nobelpreis, aber es war ein ziemlich groundbreaking Erkenntnis, dass eine perfekte Bank, perfekt, alles läuft super. Wenn aus irgendeinem Grund das Vertrauen weg ist, dann kollabiert sie. Und zwar ist das ganz logisch, weil Banken machen viele Dinge. Aber eine der wichtigsten Funktionen von Banken ist, dass sie Fristentransformation machen, oder? Also das heißt, ich bekomme Geld, also die Bank bekommt Geld und als Kunde kann man das jederzeit zurückbekommen. Die Bank hat aber das Geld und kann es dann längerfristig anlegen, was ein wahnsinniger Wohlstandsgenerator ist. Aber systemimmanent heißt das, dass wenn alle zusammen zurückziehen, dass es kollabiert. Das geht nicht anders, weil sonst hast du ja keine Fristentransformation, sonst bist du eine Verwahrstelle, oder? Und das heißt, du kannst einen Bankrun sicher nicht mit Kapital verhindern, vielleicht mit einem Liquidity Backstop, aber auch das nicht sicher. Das ist eigentlich nicht verhinderbar. Und wenn die UBS noch 15 Mal mehr Kapital hat, wird das auch ein Bankrun nicht verhindern können.
Ich glaube, die Beobachtung stimmt. Kapitalvorschriften werden künftige Bankenstürme nicht verhindern. Und ich glaube auch, die bittere Erkenntnis ist, Banken überleben, weil irgendeine Institution oder eine Gesellschaft hinsteht und sagt, ich stehe gerade für die. Das war schon 1933 mit Präsident Roosevelt so, mitten in der Depression, als es auch eine große Bankenkrise gab. Das war bei der Credit Suisse so, das war bei der UBS so im Jahre 2008. Und da wieder ein kleines Loblied auf die Schweiz. Wenn die Eidgenossenschaft, insbesondere die Nationalbank, hinsteht und sagt, wir fixen das, dann glaubt man ihr. Das wird in Zukunft nicht bei jeder Notenbank der Fall sein.
Auch ein sehr spannender Gedanke. Wie siehst du Social Media in diesem Kontext? Hat ja hier auch eine Rolle.
Ein Brandbeschleuniger.
Absoluter Brandbeschleuniger, oder? Ich habe das Gefühl, Bankruns sind viel wahrscheinlicher geworden, seit wir das haben.
Ja.
Ja, und ich glaube auch also durch Social Media, man sieht es ja, es gibt ja viel mehr sogenannte Finfluencer, also setzen sich viel mehr Leute mit Finance auseinander, setzen sich viel mehr Leute damit auseinander, wie sie ihr Geld anlegen können. Ist auch viel Halbwissen unterwegs. Also ich,
gut, Halbwissen gab es schon immer.
Ja, aber es verbreitet sich einfach schneller, ja. Also ich meine, wenn ich mir überlege, was man auf TikTok da für Finanztipps immer von 10 Sekunden sieht und so, und das kann natürlich in die eine oder die andere Richtung gehen. Also das,
ja, das stimmt.
Und ich meine, auch die Reichweite, die diese Personen haben, ist immens. Also da gibt es schnell mal jemanden, der etwas an 15 Millionen Leute innerhalb von 2 Stunden verbreiten kann. Oder ich glaube, das ist schon, wie du sagst, ein Brandbeschleuniger. Oder?
Glaubst du, also vielleicht noch als Hintergrund, aber dann kommt die Frage, es gab ja dieses Mal, es sind 2022, gab es so einen Tweet, da hat jemand gesagt, ich habe gehört aus verlässlichen Quellen, es gibt eine Bank, wink wink, ich weiß nicht welche, die steht jetzt am Kollaps. Und dann haben wir gedacht, die Credit Suisse hat definitiv nicht geholfen. Glaubst du, vor 30 Jahren, wo es wirklich keine Social Media gab, wäre die Credit Suisse auch untergegangen?
Also der Tweet war ja von einem australischen Finanzjournalisten. Credible source tells me major investment bank is on the brink.
Genau.
Und die CS war damals, wenn ich richtig in Erinnerung habe, eine von 31 globaler systemrelevanten Banken. Die ganze Welt hat vermutet, dass es die CS ist. Es war nicht die Deutsche Bank. Wäre das früher auch passiert? Ich glaube ja. Ich glaube mich zu erinnern, dass es einen Run gab auf die Volksbank in den 30er Jahren, weil sie von allen damaligen Schweizer Grossbanken als die schwächste betrachtet wurde. Nur eben, das Tempo hat zugenommen und ehrlich gesagt auch die Verflechtung international. Das heißt, wenn die Volksbank unterging oder untergegangen wäre in den 30er Jahren, hat das einen anderen Effekt, als wenn die Credit Suisse untergegangen wäre. Wegen des Risikos eines globalen Flächenbrandes.
Aber denkst du, hängt das jetzt zusammen, dass das alle angenommen haben, dass es sich um die Credit Suisse handelt? Hängt das auch damit zusammen, dass die Credit Suisse in den vergangenen Jahren doch relativ viel schlechte Presse hatte, teilweise wahrscheinlich auch von der Presse ein bisschen hart in die Mangel genommen wurde, betreffend Dinge, die vielleicht gar nicht zwingend mit der Liquidität zu tun hatten, oder?
Ja, es war schon in der großen Finanzmarktkrise ein Thema. Damals gab es ja auch Bankenkollapse mit Lehman Brothers im September 2008 und zuvor war, glaube ich, Bear Stearns, die notfallmäßig übernommen werden musste. Und über das ganze Jahr 2008 war die Frage in den USA, who's next? Und in Europa war damals auch etwas davon die Rede, aber es war eigentlich mehr dann auf die deutschen Banken ausgerichtet. Aber es ist halt tatsächlich so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung sucht man das hinterste Kamel in der Karawane. Und das ist dann die Zielscheibe aller möglichen Attacken.
Du hast ja gesagt, die Folgen, wenn die Credit Suisse untergegangen wären, die wären quasi verheerend gewesen global, oder? Glaubst du, wir machen uns da als Schweizer selber ein bisschen ein Eigentor, indem wir das nicht spielen? Es gibt die Geschichte, das fand ich spannend, Cäsar, in Rom, um populär zu werden, musste man große Spiele ausrichten. Und Cäsar hat immer die größten Spiele ausgerichtet und hat sich dafür brutal verschuldet. Er war total verschuldet und alle mächtigen Leute des Römischen Reiches waren seine Gläubiger. Die hatten aber alle ein Interesse daran, dass er erfolgreich ist, weil wenn er nicht erfolgreich gewesen wäre, hätten die alle ihr Geld verloren. Und so hat er quasi aus einem Nachteil einen Vorteil gemacht. Sollten wir als Schweizer nicht sagen, hey, ja gut, dann habt ihr halt ein Problem, dann fliegt halt die ganze, dann klar, wir Schweizer ist auch nicht super, aber das ganze Finanzsystem kracht, dann vielleicht solltet ihr auch mal, also liebe Welt, solltet ihr vielleicht auch mal helfen.
Ich glaube, alle Rettungsaktionen werden national sein. Und so gesehen wird die Schweiz nicht die Möglichkeit haben, auf ausländische Regulatoren zu zählen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das Risiko eines Zusammenkrachens der letzten großen Schweizer Bank relativ klein ist, weil auch das Risk Management an einem anderen Ort ist und die Unternehmenskultur ist an einem anderen Ort. Aber auf die Hilfe von außen zu warten, das ist ein Trugschluss. Argentinien hat das lange versucht. Argentinien hat immer gehofft, ihre Staatsverschuldung würde dann plötzlich von den Gläubigen einfach in die Luft gezaubert, passierte nicht. Bis zu einem gewissen Grad machen das heute auch die Amerikaner. Also die Art und Weise, wie heute amerikanische Schuldverschreibungen verkauft werden, ist Living on Borrowed Time. Mhm. Das wird alles von den Chinesen aufgekauft und irgendwann hat das Potenzial zum totalen Zusammenkrachen.
Bei Griechenland hat es aber geklappt.
Bei Griechenland hat es geklappt, bei Irland hat es auch geklappt, ja.
Also ich sage nur,
ich würde als Schweiz,
ich würde nicht darauf zählen, aber vielleicht müssten wir die Karte mal etwas spielen, oder? Zum Schluss vielleicht zu Credit Suisse. Wie beurteilst du, was gegenwärtig passiert? Also die Prozesse hinsichtlich der Abschreibungen, da kann ich, glaube ich, bin ich befangen. Und auch sonst all die verschiedenen Bemühungen, die jetzt.
Ja, wir sind wieder beim Thema formaljuristisch, oder? Wir sind beim Thema Bundesverwaltungsgericht. Eine Klage ist ja auch vor dem Handelsgericht Zürich hängig. Ich glaube, das Hauptthema ist, 3 Jahre später sieht man, dass die UBS gut unterwegs ist, dass sie sehr gute Gewinne schreibt, dass der befürchtete Bankenkollaps ausgeblieben ist und man vergisst die Brisanz der Situation.
Ja, total.
In der dritten Woche März 2023. Und wenn man sich nochmals in diese Zeit zurückversetzen würde, müsste man eigentlich sagen, jeder Entscheid wurde unter Zeitdruck gefällt, das muss man anerkennen. Man kann ihn nicht nachher kleinreden oder zerreden, wie das Bundesverwaltungsgericht bei den AT1s gemacht hat. Man kann nicht sagen, es gab einen richtigen Wert für die Credit Suisse-Aktien, wie das jetzt mit diesem Gutachten, das das Handelsgericht angefordert hat, möglicherweise dann eine Zahl rauskommt, sondern man musste schnell handeln und beim Hobeln fallen Späne. Darum ist diese ganze Beurteilung aus der Rückschau sowohl in den juristischen Fachzeitschriften wie vor den Gerichten aus meiner Sicht falsch aufgehängt, aber das ist Rechtsstaat. Man darf die Klage machen und darum wird die Klage gemacht.
Ja, das ist auch ein fundamentales Missverständnis, wie Banken funktionieren. Wie gesagt, die wertvollste Bank auf der Welt heute ist morgen nichts mehr wert, einfach gar nichts mehr, wenn aus irgendeinem Grund alle Bankkunden denken, die ist nicht sicher.
Ja.
Und da kann man noch viel diesen Aspekt einfach ausklammern. Das ist aber der Point. Also, ja. Das sehe ich auch so. Aber wie gesagt, etwas befangen. Jetzt sind wir ja ganz verschiedene Krisen durchgegangen. Sehr spannend. Was ist jetzt für dich die Essenz, oder? Also die Lehre aus all diesen Krisen. Wenn du 3 Lehren ziehen würdest, was würdest du rausnehmen?
Ich glaube, die erste Lehre ist, Hochmut kommt vor dem Fall. Viele Bankenkrisen wurden eingeleitet durch übertriebene Gewinnerwartungen, durch übertriebene Expansion des Geschäftsmodells. Übrigens auch UBS in der großen Finanzmarktkrise. Marcel Ospel hat mal gesagt, er wolle die Nummer 1 Investmentbank der Welt haben. Was zwar punkto Verlusten war, aber nicht unbedingt punkto Geschäfte. Hochmut kommt vor dem Fall, ist das Erste. Das Zweite ist, man kann die Prozesse noch so genau steuern. Risk Management, Genehmigungen und so weiter. Am Schluss kommt es auf die Menschen an. Mhm. Jemand in einem Aufsichtsgremium, der sagt, mal Nummer 1, ich verstehe nicht, was du machst. Und wenn du es mir nicht erklären kannst, dann bin ich nicht dafür. Mhm. Und Nummer 2, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du machst, weil es für mich eine rote Linie überschreitet. Mhm. Wenn es keine Leute gibt, die den Mut haben, das zu sagen, dann ist das Risiko von Krisen viel größer. Und ich glaube, die dritte Lehre ist, wenn dann die Krise wirklich kommt, lohnt es sich total out of the box zu denken. Und da nochmals, großes Kränzchen an die Bundesverwaltung, die einfach gesagt hat, wir lösen das Problem mit Notrecht. Punkt. Jetzt haben wir halt falsch reguliert, dann können wir jetzt korrigieren und das haben sie gemacht. Bei UBS 2008, bei CS 2023 und es hat funktioniert. Das sind meine 3 Lehren.
Ist das überhaupt möglich, die zukünftige Krise jetzt richtig zu regulieren?
Nein, aber die Frühwarnsysteme müsste man etwas genauer anschauen. Mhm. Frühwarnsystem im Sinne eines überdominanten CEOs mit einem schwachen Verwaltungsrat, im Sinne von plötzlich macht man in einem Bereich sehr große Gewinne, wo vorher gar nichts war. Im Sinne von, es werden die falschen Leute an die falschen Stellen berufen. Wenn jemand ohne finanzmathematischen Hintergrund Chief Risk Officer wird, dann müsste eigentlich der Regulator sagen, die Person ist nicht gut genug. Mhm. Kommt auch nicht vor. Also man kann schon ein bisschen die möglichen Ursachen einer künftigen Krise etwas enger an die Kandare nehmen, mhm, als was die letzten paar Jahre passiert ist.
Und jetzt, wenn wir so über so Red Flags sprechen, es gibt natürlich Red Flags, die negativ sind, wo es vielleicht etwas einfacher fällt zu intervenieren. Wie siehst du es, wenn zum Beispiel ein Team langfristig hohe Gewinne erwirtschaftet, wenn es gut läuft, dann könnte man doch sagen, never change a winning team. Wo würdest du sagen, müsste man da ansetzen, auch wenn es gut läuft, das zu verändern oder mal ein bisschen einzuschreiten?
Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage der letzten Stunde. Denn ich schaue es natürlich aus Sicht des Juristen an. Es ist mir suspekt, wenn man plötzlich irgendwo zu viel Geld verdient. Aber es ist tatsächlich so, es gibt viele Geschäftsmodelle, die nachhaltig sind und die nie zu einer Krise führen. Und plötzlich ist man der Branchenführer, weil man etwas früher gemerkt hat als die anderen. Die Juristensicht ist Warnzeichen. Die Unternehmersicht ist, Gott sei Dank machen wir dort Gewinne. Wahrscheinlich muss man auch beide Sichten in einem gut organisierten Verwaltungsrat aufeinander prallen lassen. Mhm. Und dann schauen, wer am Schluss die besseren Argumente hat.
Und das geht so ein bisschen eigentlich in diese etwas philosophischere Frage, ist es überhaupt gut, Krisen zu verhindern? Sollten, wie du sagst, die verschiedenen Sichtweisen, die ein bisschen aufeinander prallen und dann manchmal ist es halt zu viel gewesen und dann gibt es eine Korrektur und eine Krise. Das braucht es halt einfach. Sonst sind wir nicht schöpferisch.
Es ist eine gefährliche Annahme zu sagen, man muss überall Krisen zulassen. Es ist richtig, dass in Zürich jedes Jahr 20-30% der Restaurants wieder zumachen, weil sie niemand will. Aber Restaurants sind nicht systemrelevant. Mhm. Bei einer Großbank würde ich nicht sagen, wir lassen sie einfach zugehen, weil zu viele Risiken daran hängen. Stromversorgung ist ein ähnliches Thema. Sonst, also die schöpferische Zerstörung hat dort eine Grenze, wo letztlich das Risiko eines Systemkollapses besteht, für mich.
Einverstanden, aber das ist ja nicht jede Krise, das sind ganz spezifische, eng umrissene Krisen, oder? Die quasi alles runterreißen. Also ein Vinzenz-Fall jetzt zum Beispiel würde da nicht runterfallen, zum Beispiel unbedingt. Oder? Also nicht, dass das etwas Gutes ist, aber das ist nicht, also das, der hatte nicht quasi jetzt die ganze Bankenwelt gefährdet, oder?
Ja, Bank in Kriegsstädten auch nicht, aber die Konsequenzen, die die Bankenvereinigung aus der Bank in Kriegsstädten und Spar- und Leihkasse Thun und vielen anderen gezogen hat, waren eben doch die richtigen.
Eben, aber deswegen war die Krise vielleicht eben wertvoll.
Ja, aber man muss nicht die künftige Krise heraufbeschwören.
Nein, das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht. Ich sage nur, man soll vielleicht manchmal nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, oder?
Ja.
Dass du alles wie zu Tode regulierst und dann keine Krisen mehr hast, aber dann hast du einfach auch sonst nichts, oder?
Da bin ich völlig bei dir. Man muss nicht alles regulieren. Eben, das geht zurück in Beatrice Bösiger. Die Firma braucht nicht mehr Regulierung, sondern weniger Beißhemmung. Und das gilt generell für Regulatoren, das gilt generell für Unternehmensführer, das gilt auch für Verwaltungsräte. Man muss sich nicht immer fragen, wurde Ziffer 324b, zweiter Unterabschnitt des Compliance-Codes verletzt, sondern traue ich diesem Vorgesetzten noch oder nicht? Und wenn ich ihm nicht mehr traue, muss er gehen. Mhm. Nicht wegen des Compliance-Codes, sondern weil ich das Vertrauen in ihn verloren habe.
Mhm. Die Frage ist dann wieder, wer überwacht, Überwächter, aber gut.
Das die Aktionäre.
Da wird es wirklich hochphilosophisch.
Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären überwacht und wenn er es schlecht macht, wird er abgewählt.
Wieder andere Probleme. Aber ja, aber das
ist für den nächsten Podcast.
Gut, vielleicht noch ein Ausblick. Oder ich meine, die Rolle der Schweiz in der Weltwirtschaft oder in der Welt allgemein wird ja auch immer wieder kontrovers diskutiert dieser Tage. Wie sollte die Schweiz zwischen Stabilität des Finanzsystems und internationaler Wettbewerbsfähigkeit abwägen, deines Erachtens?
Die Schweiz ist ein ganz spezielles Tier, weil sie eines von drei Ländern ist, das eigentlich punches above its weight. Mhm. Die Schweiz wegen der vielen multinationalen Unternehmungen. Das zweite ist der Vatikan, wegen der Verbindung nach oben. Und das dritte ist die Türkei, weil sie das Scharnier ist zwischen Europa und Asien. Das ist übrigens nicht meine Idee, ich habe das abgekupfert von Walter Kielholz.
Und er hat Singapur auch einen, und...
ja, die waren bei seiner Liste einfach nicht drauf.
Aha, okay, das, okay.
Ja, könnte man auch bringen. Aber die, das heißt, die Schweiz muss in allem, was sie macht, eigentlich die internationale Dimension in einer Art und Weise anschauen, wie das viele andere Länder gar nicht müssen. Entweder weil sie einen sehr starken Binnenmarkt haben, wie zum Beispiel die USA, oder weil die internationale Vernetzung dann doch nicht ganz so groß ist, wie zum Beispiel in Dänemark. Darum wird jedes schweizerische, inländische Problem hat automatisch eine internationale Dimension. Und das darf man nie vergessen.
Und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial? Oder wo sollte sich die Schweiz noch eher hinbewegen?
Ich persönlich bin sehr für Freihandel. Ich oute mich auch als Befürworter der Bilateralen, aber das ist auch für einen anderen Podcast. Ich glaube, die Schweiz muss eher sich mehr und nicht weniger international vernetzen.
Also mit Freihandel schießt du etwas gegen den Trend, oder?
Ja, ich glaube, auch mit dem Mercosur wird man irgendwann ein Abkommen schließen, solange man sich auf die Lösegeldforderung des Bauernverbandes geeinigt hat.
Ja, ich bin auch für Freihandel. Ich sage nur, das ist nicht gerade à la mode, oder?
Absolut. Welches
Risiko im Schweizer Finanzsystem hältst du heute für am meisten unterschätzt?
Sehr gute Frage. Ein Thema ist die unglaubliche Frankenstärke immer in Krisensituationen, die ständig der Exportwirtschaft gewissermaßen in die Beine schießt. Das ist gut für die Schweizer, die im Ausland investieren, und schlecht für die Exportwirtschaft. Das ist ein Dauerthema, wo alles in allem die Nationalbank das einigermaßen im Griff hat. Das zweite ist wahrscheinlich unsere Abhängigkeit von internationalen Systemen. Also wir haben vorher von den amerikanischen Schatzanleihen gesprochen und generell kann man auch sprechen von Staatsverschuldung. Wenn ein Staat irgendwann einmal richtig verliert, dann haben wir eine ganz andere Kategorie von Problemen, als wenn es nur darum geht, ein paar Banken zu retten. Wenn die Amerikaner ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können oder wenn auf den Bondmärkten plötzlich die Zinsen ins Unermessliche steigen, dass auch die Kosten der Realwirtschaft unerträglich werden, dann haben wir ein richtiges Systemproblem. Nicht einfach nur Vertrauensverlust, sondern wirklich Sand im Getriebe auf allen Ebenen. Also Staatsverschuldung, Hyperinflation und Notenbanken, die letztlich ihre Versprechen nicht mehr erfüllen können, das betrachte ich als das größte Risiko. Das ist aber ein weltweites Risiko, kein Schweizer Risiko.
Lustigerweise, zumindest zwei von den drei sind nicht schweizerisch hausgemacht, oder?
Absolut. Aber das spricht ja wieder dafür, dass wir die internationale Vernetzung nicht unterschätzen dürfen.
Wobei die ja dann eher schaden würde. Aber ja.
Wir können uns nicht isolieren. Es gibt, glaube ich, eine Partei in der Schweiz, die immer noch denkt, wir können unsere Grenzen dicht machen. Das stimmt nicht ganz.
Ich meinte nur, weil, also wenn es irgendwo ein Staatsbankrott ist, dann ist die Vernetzung wahrscheinlich nicht so gut. Noch eine Frage zu dem und dann kann vielleicht Gabi noch das letzte Wort, die letzte Frage haben. Wie wahrscheinlich siehst du einen Staatsbankrott?
Eine Argentinien-Situation könnte im Extremfall auch in den USA passieren. Will ich dem einen Prozentsatz geben? Nein. Aber muss man sich zumindest auf dieses theoretische Risiko vorbereiten? Ja.
Gut, jetzt vielleicht noch zum Schluss. Wir haben jetzt eine quasi eine Tour d'Horizon gehabt durch diverse Krisen mit mannigfaltigen Gründen. Aber wenn du jetzt eine wichtigste Lehre für den Schweizer Finanzplatz formulieren müsstest, welche wäre das? Also was würdest du dem Schweizer Finanzplatz mit auf den Weg geben für die kommenden 10, 15 Jahre?
Ich glaube, die Wettbewerbsfähigkeit muss erhalten bleiben. Das ist ganz wichtig. Es braucht auch immer wieder, da hat Joel einen guten Punkt gebracht, es braucht auch immer wieder Fälle, die schiefgehen, damit man merkt, was man in der Zukunft besser machen will. Es braucht nach wie vor Vertrauen in die Institutionen, Bundesverwaltung und Nationalbank. Und wenn man das alles hinkriegt, sind wir auch in Zukunft gut aufgestellt.
Vielen Dank, Dan.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Gerne. War mir ein Vergnügen. We'll be right back.